Radio 3. Das Gespräch.
Arbeit ist wichtig. Ich brauche das einfach. Ich kann nicht zu Hause rumsitzen. Ich kann mal einen Film kicken, aber da stehe ich auch schon zwei, dreimal auf. Also ich bin nicht so jeder Rumsitzer und lange Urlaub, das ist auch alles nicht für mich. Ich kann mich daran noch nicht erinnern, dass ich jemals richtig lange Urlaub gemacht habe. Ich weiß davon nicht. Ich war dann wohl nicht bei. Zwei, drei Tage und dann ist auch schon Schluss. Mir reicht es immer gleich wieder zu meiner Arbeit.
Lieber arbeiten als Urlaub machen oder einen Film schauen. In Zeiten von Work-Life-Balance ist das wohl eher die Ausnahme. Für Fred Jacobs allerdings ist es die Regel. Für ihn ist Arbeit keine lästige Pflicht, sondern ein zentraler Lebensinhalt. Er flicht Körbe, repariert Stuhlgeflechte und ab und zu zaubert er aus Rattan oder Binsen ein Kunstwerk. Alles per Hand, schließlich ist er Korbmachermeister. Doch nach 42 Jahren in der Winzstraße in Prenzlauer Berg hat er sich vor kurzem entschieden, seinen Laden dort aufzugeben, weil er sich, wie er in einem Interview gesagt hat, in seinem Kiez eigentlich immer mehr wie ein Außerirdischer gefühlt hat. Das fand ich spannend, nicht zuletzt, weil ich in den 90er Jahren selbst einige Jahre im Prenzlauer Berg gelebt habe. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich freue mich, dass Fred Jacob bei mir im Studio ist. Herr Jacob, stimmt es denn, dass Sie sich im Prenzlauer Berg zuletzt wie ein Außerirdischer gefühlt haben?
Ja, habe ich mich gefühlt wie ein Außerirdischer, weil ich habe ja vorne meine Werkstatt gehabt, ne, und habe ja so ein Podest gehabt und sitze im Schaufenster. Und dann sind die Leute natürlich mal vorbeigelaufen und haben immer gekickt, was denn, da flechtet noch einer, da macht noch einer was mit Hand. Das kennen die ja, die sind ja alle mit ihren Latte da vorbeigerannt und wir sind eislutschend. Und ich habe da gesessen und gearbeitet. Was, da arbeitet noch einer? Weil wie gesagt, Prenzlauer Berg, da ist ja nicht viel mit Arbeiten. Ne? Das ist ja eigentlich mehr viel Büros und wisst ihr, ja, was sie alle da machen. Aber wie gesagt, so richtig Handwerk ist ja nicht mehr, wa?
Ja, yeah, also durchaus ein bisschen frustriert oder sehe ich das falsch, höre ich das falsch?
Naja, die haben eben schon viel Handwerk vertrieben aus der Stadt halt, ne? Wie gesagt, du siehst da keinen Tischler mehr, du siehst da keinen Schlosser mehr, du hast keinen Schmied mehr. Also alles, was Krach macht, haben sie ja nur schon aus der Stadt verbannt halt, ne? Oder die sind selber gegangen halt, ne? Weil, wie gesagt, du kannst ja nicht früh morgens um 7 Uhr eine Maschine anmachen und dann, weiß ich, da die Fräse anmachst, dann stehen die im Bett und dann, das wollen die da nicht, weil die stehen ja erst um 11 Uhr auf. Vorher passiert ja in Prenzlauer Berg nichts, ne?
Aber Kunden hatten sie genug?
Kunden habe ich genug, weil von Kunden kann ich, also okay, ja.
Was war dann der Grund zu gehen?
Der Grund zu gehen, na, die ganzen Insgesamtkosten sind einfach so hoch, die ich mir halt nicht mehr leisten kann. Und wie gesagt, ich habe früher hat man ja Rattermöbel verkauft und da habe ich den ganzen Laden voller Rattermöbel gehabt. Und das sind 100 Quadratmeter Laden und jetzt habe ich im Prinzip nur noch Sonderanfertigung gemacht und Reparaturen. Und da brauche ich so einen großen Laden eigentlich nicht mehr. Der stand ja im Prinzip nur voll und wie gesagt, die Leute kaufen ja nicht mehr. Die kaufen jetzt nur mehr im Internet und wisst der Geier wo, aber jedenfalls nicht bei uns im Laden halt. Ne? Früher habe ich, weiß ich, 20, 30, 40 Körbe im Monat verkauft und jetzt habe ich 3 Körbe vielleicht im Jahr verkauft. Und davon kannst du so einen Laden halt nicht mehr unterhalten halt. Ne? Und nur mit der Handarbeit jetzt den Laden da weiterzuhalten, das ist eigentlich albern. Und da hat meine Freundin gesagt, jetzt meine Frau, hat gesagt, na, willst du weiter noch so viel Geld verbrennen, dann gib den Laden doch lieber auf und dann machen wir zu Hause halt weiter.
Ist es Ihnen schwer gefallen?
Ein bisschen schon, aber im Hinterkopf hast du halt die Kosten. Und wie gesagt, wenn du das nicht mehr wuppen kannst und nur noch für die Kosten arbeitest, dann ist das schon leicht, dann doch aufzuhören. Aber wie gesagt, nach 42 Jahren aus dem Laden rausgehen ist schon eine Nummer.
Wie haben denn die Leute drauf reagiert? Ihre Kunden, vielleicht auch andere in der Winzstraße in Prenzlauer Berg, wo Sie Ihren...
unterschiedliche aufgenommen halt. Ne? Also viele sind dann traurig, haben gesagt, oh, jetzt siehst du, und da haben auch noch ein paar Stühle zu flechten und so. Gesagt, bin ja nicht aus der Welt, ich mach ja weiter. Ne? Und viele Kunden haben es auch verstanden, haben auch gleich gesagt, na, ich wäre auch schon lange aus Berlin rausgegangen und hätte draußen gearbeitet. Ne? Aber wie gesagt, viele heulen jetzt halt rum. Aber wie gesagt, hatten 42 Jahre Zeit, den Stuhl zu bringen. Aber ich kann ja immer noch den Stuhl nach rausbringen, ist ja kein Problem. Ne? Und kommen ja auch schon die Leute, kommen ja auch schon raus.
Sie haben unter anderem solche Wiener Kaffeehausstühle, ja, ich sage jetzt mal, repariert hauptsächlich, nehme ich an, oder so Tournee-Freischwingerstühle. Genau. Oder haben Sie die auch erst, ja, wie sagt man da eigentlich, geflochten oder den Sitz geflochten? Also haben Sie repariert oder auch das Original schon gemacht?
Naja, also reparieren kann man in dieses Geflecht erstmal gar nicht. Das geht nicht. Man kann das nur komplett rausschneiden und komplett neu flechten. Es gibt das alte Tonnetzstühle, die sind per Hand geflochten. Da wird jeder Faden Stück für Stück in 6 Arbeitsgängen eingeflochten. Und dann gibt es schon eine fertige Meterware. Jetzt den Freischwinger zum Beispiel, die modernen, in den letzten 30 Jahren produziert, die haben alle eine fertige Meterware. Da wird das alte Material rausgenommen, ausgefräst, da wird es wieder neu eingeleimt, eingefärbt und dann ist der Sitz wieder fertig. Und da können Sie, wie gesagt, die schrauben Sie einfach ab, die Sitzflächen oder die Rückenlehnen vom Gestell, kann man dann zuschicken und dann repariere ich die und dann schicke ich die wieder zurück. Und die anderen Tonnetstühle, wie gesagt, die per Hand geflochten sind, die müssen Sie dann halt bringen oder wie ich mit der Spedition schicken oder wie ich vorbeikomme. Und dann repariere ich die wieder, mache das als Geflecht raus und mache die neueren. Und wenn das beim Holz ja mal was weggebrochen ist oder so, wird es halt noch vorher geleimt. Ne? Manchmal hast du ja, dass die Holzleisten wegreißen, dann wird es halt geleimt. Und Tonnet hat ja so viele verschiedene Sorten hergestellt. Ne? Nicht nur wie ein Kaffeehausstuhl, sondern auch ein Schaukelstuhl und wie gesagt, viele andere Bürostühle noch.
Und gab es genug Kunden, die auch dafür bezahlt haben? Oder war dann das Verhältnis einfach von Einnahmen und Ausgaben im Schluss nicht mehr stimmig?
Naja, sagen wir mal so, ich meine, bezahlt haben die Kunden schon, aber nicht diese Arbeitsleistung, die man halt darin gesteckt hat. Ne? Wenn ich mir jetzt ausrechne, man nimmt 65 Euro Verrechnungssatz, was ein Handwerker heutzutage nimmt.
Also pro Stunde.
Pro Stunde, plus Material, plus Mehrwertsteuer, ne? Das kommt auf den Preis. Und dann rechnest du den Stuhl aus, der wird per Löcher ausgerechnet. Da haben wir uns einen Preis ausgemacht, den man dann errechnet pro Loch. Und ich komme dann meistens auf einen normalen Tonnetstuhl so auf 270, 320 Euro, aber sitze da auch 8 bis 12 Stunden dran. Und wenn ich jetzt die 65 Euro mal die 12 Stunden nehme, kommt ein ganz anderer Preis raus, als wenn ich jetzt 200, 300 Euro für den Stuhl nehme. Also das heißt, ich habe pro Stuhl jedes Mal immer die Hälfte Verlust gemacht, weil 600 Euro zahlt kein Mensch für einen einfachen Stuhl. Ne? Dann hauen sie den auf die Mülle.
Haben Sie hauptsächlich repariert oder haben Sie auch viel Flechtwaren selbst gemacht?
Naja, also früher habe ich richtig Produktion gefahren. Ich hatte früher 6 Angestellte zu DDR-Zeiten. Da habe ich Einkaufskörbe, Wäschebehälter, Tabletts, also alles gemacht, was man für den täglichen Bedarf braucht. Und dann kam die Wende, dann wollte keiner mehr einen Einkaufskorb oder einen Wäschebehälter oder ein Tablett haben. Da wollten sie alle Rattanmöbel haben.
Das Rattan ist dieses Pettichrohr, gell? Also ich kenne den Begriff, aber ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich, die Pflanze oder die Grundlage?
Genau, Rattan ist eine Palmart, ist diese Pflanze, die wächst eigentlich früher im Urwald, wurde aus dem Urwald rausgezogen, wurde verarbeitet und dann hast du das Innenleben, ist dann das Pettichrohr. Heute tun sie das alles auf eine Plantage, anpflanzen und dann wird das da bearbeitet und dann in verschiedenen Stärken produziert. Die Schale nehmen sie, ist dann diese Rohr, ist dann die Halbglanzwickelrohr oder so, das man dann verarbeitet. Oder auch das Stuhlrohr, das wird ganz fein geschnitten, so in 2 bis 5 Millimeter. Und damit flechtet man halt die Stühle. Und ich habe dann, wie gesagt, viele gemacht. Wie gesagt, nicht nur jetzt die Reparatur, ich mache auch Sonderanfertigung und so. Ne? Alles, was der Mensch so aus Korb und Rattan gemacht haben würde, mache ich halt alles. Ne? Sehe ja was. Ich habe einen großen Hut gemacht. 7 Meter mal 5 Meter mal 2,50 Meter, der ging nach Gems zum Autosalon. Da ist ein richtiger Mini drunter gewesen.
Und also so ein Mini Cooper, so ein Auto?
Ein richtiger Mini Cooper, ja. Der stand da drunter und stand dann auf der Bühne und dann haben sie den so hochgefahren und dann ist das Auto so vorgefahren, haben so ein paar Leute da ein bisschen rumgedanzt und dann, ja, war eine gute Geschichte. Da habe ich da 12 Wochen dann rumgeflochten. Und da war vorne der ganze Laden immer nur, ich habe das auch gar nicht in ein Segment drin gekriegt. Ich habe das in 5 Segmenten geflochten und dann, wie gesagt, in 5 Segmenten auch versucht, den wieder aus dem Laden zu kriegen. Weil so groß war ja die Tür nur ohne.
Und ist das mit der Wende sozusagen, hat sich das verändert? Weil Sie haben ja gesagt, irgendwie dann mit der Wende sozusagen wollte keiner mehr Görbe oder solche Sachen mehr haben, alltägliche Gebrauchsgegenstände. Oder ist das eher... Wende ist inzwischen ja auch schon, der Fall der Mauer ist inzwischen auch schon bald 37 Jahre her. Oder ist das dann wirklich eher so Stück für Stück über die Jahre, dass es ein größeres Desinteresse gab an dieser Tätigkeit oder vielleicht so ein schon spannend und von draußen vielleicht auch nett da reinzugucken, aber ich sag mal, das entsprechende Geld dafür auszugeben, nee, mach ich nicht.
Naja, ich meine, Stühle wurden schon immer kaputt, die sind schon immer kaputt gegangen. Ne? Die wurden schon immer repariert. Die habe ich vorher zur Ostzeit repariert und die habe ich bis jetzt immer noch durchrepariert, keine Frage. Aber eine Produktion, selber einen Einkaufskorb herzustellen, ne? Einkaufskorb, da sitzt du 6 Stunden dran. Ne? Und dann, wenn du, wie gesagt, wieder mal 65 Euro pro Stunde nimmst, einen Einkaufskorb, wer zahlt einen Einkaufskorb 600, 700 Euro? Das zahlt kein Mensch. Ne? Wenn du schon unter 100 da bist, dann gucken sie sich schon komisch an und sagen, oh, was für 90 Euro ein Einkaufskorb? Naja, das leisten die Leute sich halt nicht. Ne? Dann gehen sie sich bei Ikea kaufen oder wo eben billig so einen Einkaufskorb zu kaufen gibt. Ne? Nee, ich habe dann halt dann umgestellt und habe dann, wie gesagt, mehr Sonderanfertigung gemacht.
Der Prenzlauer Berg ist ja ein Bezirk, der sich sehr verändert hat nach der Wende in den letzten 35 Jahren, denke ich. Gleichzeitig hätte ich jetzt gedacht, da gibt es doch dann auch ein Interesse an solchen handwerklich hochwertigen Sachen. Es gibt auch ein Publikum, was entsprechend gut verdient, was sich sowas dann leistet. Und sie machen ja auch Kunstobjekte, wo man dann denkt, vielleicht, oh, ist doch klasse, Prenzlauer Berg, da ist er doch genau richtig.
Naja, Kunst war schon gut. Wie gesagt, ich habe auch viel für Theater gemacht, Fernsehen gemacht, die ganzen von den vielen Requisiten und viel für Künstler gearbeitet, was auf Ausstellungen gegangen ist. Also die haben die Idee gehabt, kam zu mir, ich habe das dann umgesetzt halt, ne? Weil Künstler haben manchmal Ideen, kannst du ja selber nicht machen halt, ne? Wenn es ordentlich aussehen soll, sag ich mal. Und dann haben sie mir das gegeben und dann habe ich das halt umgesetzt. Ne? Und da habe ich eigentlich eine Menge gemacht für Künstler. Auch, wie gesagt, schon für gute Künstler, die gut in Futter stehen halt. Ne? Zuletzt habe ich dann nochmal gemacht für ein Museum, für das Europäische Museum, eine große Skulptur mit zwei Korbmacher-Kollegen noch. Die steht in einem Raum, ne? Ein riesengroßes Ding. Und die habe ich gemacht für den Olaf Holzapfel, für den Künstler.
Der hat doch einen Namen.
Der hat einen Namen, ja.
Und trotzdem ist es so, dass sie dann gesagt haben, ich gehe jetzt da, das lohnt sich nicht mehr. Oder vielleicht auch, ich fühle mich nicht mehr heimisch genug da.
Naja, heimisch habe ich mich schon ein bisschen gefühlt. Da, wie sagt man, wenn man 42 Jahre in so einem Laden ist, ist schon, da ist man schon, ja, das hat, macht schon ein Wort miteinander, wenn man da sitzt den ganzen Tag. Aber nee, die Kunden haben sich auch verändert. Nur noch im Meckere, dann wollten sie nicht bezahlen und ach, alles so teuer und so. Aber wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern, wenn die Kosten so hoch sind. Ich kann keine 600 Euro für einen Stuhl nehmen oder für einen Einkaufskorb 600 Euro, das geht nicht. Oder wenn ich einen Wäschebehälter flechten würde, 12 Stunden dran sitzt, das geht einfach nicht mehr. Also das rechnet sich einfach nicht. Und mit Theateraufträgen oder Kunstobjekte, da sieht es immer noch ein bisschen anders aus. Da ist halt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld da.
Sie haben, wie alle unsere Gesprächspartner, 3 Lieder mitgebracht. Ich würde gerne als erstes hören, Alt wie ein Baum von den Pudis. Mhm. Warum haben Sie das Lied ausgesucht,
Herr Warum? Jakob? Naja, ich möchte werden alt wie ein Baum. Ich möchte ja noch bis 92 arbeiten, dann 2 Jahre Rentner machen und dann ab in die Kiste. Und jetzt bin ich ja noch junge 66, also ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also deswegen muss ich alt werden.
Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum.
Alt wie ein Baum von den Pudis. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit Matthias Bertscher, Mikrofon, und mir gegenüber sitzt Fred Jakob, Korbmachermeister aus Berlin, wobei inzwischen vielleicht besser aus Brandenburg. Sie sind inzwischen in Wandlitz. Die Pudis, haben Sie die früher viel gehört?
Ja, die haben wir schon viel gehört. Wir hatten ja zur Ostzeit nicht so viele Bekannte, die man hören konnte oder so geschmacksmäßig hören konnte. Nee, die Pudis habe ich gerne gehört. Karat, Pudis und so. Naja.
Und dieses Alt wie ein Baum, einfach, Sie hatten vorhin gesagt, Sie möchten gerne, wenn ich es richtig im Kopf habe, 92 werden und so lange arbeiten, also beziehungsweise nein, Sie wollen bis 92 arbeiten und dann quasi mit 94 sterben, also bis 92 arbeiten ist ja ganz schön lange. Ich hätte jetzt eher gedacht, irgendwann reicht's doch.
Nee, das reicht nicht, recht noch lange nicht. Ich habe da so viel zu machen und sind da so viele Leute, die noch so viele Sachen zu flechten haben. Kann ich einfach so jetzt in eine Kiste springen oder was ich hier eine Rente machen? Das geht nicht. Nee, ich mache noch bis 92. War mein Plan, solange wir die Knochen gut heilen sind und ich mich gut bewegen kann oder so, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Und ist ja, wie gesagt, brauche ich nicht im Fitnessstudio. Ne? Kann ich schön arbeiten, werde beweglich, alles gut.
Alt wie ein Baum. Sie sind jetzt 66, ist ja auch schon ein gewisses Alter.
Junge 66,
Entschuldigung. Ist Ihnen dieses Korbmacherwesen, ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden?
Ja, wir sind Familienbetrieb seit 1918. Mein Opa, mein Vater, mein Bruder, mein anderer Bruder, meine Tochter hatte das auch gelernt. Also wir sind, wie gesagt, ein Familienbetrieb seit 1918. Und ja, ich bin da halt so reingewachsen, ne? Ich meine, ich habe erst einen anderen Beruf gelernt, weil mein Vater gesagt hat, Junge, jeden Großbetrieb, lern was vernünftiges. Und da habe ich erstmal im WF-Werk für Fernsehelektronik gearbeitet. Und dann bin ich nachher nach 5 Jahren dann umgestiegen und habe mich von meinem Bruder ausbilden lassen, weil mein Vater hat gesagt, nee, er bildet mich nicht mehr aus, er hat ein paar Söhne ausgebildet, da wollte er nicht mehr. Und habe ich meinen Bruder ausbilden lassen und dann habe ich mich 1984 selbstständig gemacht.
Und dieses sich vom Bruder ausbilden lassen, kann ich mir auch durchaus schwer vorstellen oder dieses Akzeptieren, dass der ältere Bruder, ich nehme an, dass der ältere war irgendwie dann.
Das war der Älteste, wir waren 10 Kinder, er war die 1, ich war die 0 sozusagen.
Also der Letzte, Sie waren der Letzte?
Ich war der Letzte und da hat auch mal gesagt, ich bin die 1, du bist die 0. Ja, und nee, war schon schwer, wie gesagt, weil mein Bruder wollte ja auch, wenn ich jetzt ausbilde, und ich das wusste ja, ich wollte eigentlich meinen Vater seinen Laden übernehmen, hat er gesagt, nee, da muss ich ihn ja so gut ausbilden, nicht, dass mein Vater nee, sagt, der kann nichts und so, der hat ihn nicht richtig ausgebildet. Und da habe ich schon richtig was auf der Nase, ne? Also da bin ich auch schon mal losgerannt und habe gesagt, wisst ihr was hier, mach dein Zeug alleine, ich mach hier nicht mehr weiter. Bin eine Woche weggerannt und er hat gesagt, nee, ich mach das hier nicht mehr. Und dann nach einer Woche habe ich mir wieder entschieden, naja, ich gedacht, er kann ja nichts dafür, wa? Also machst du weiter. Und man muss, denke ich, auch den Beruf erstmal hassen lernen, um lieben zu lernen. Ne? Also wie gesagt, man muss das erstmal richtig hassen und dann liebt man den Beruf auch.
10 Kinder ist echt eine ganze Menge. Wie war das?
Normal. Ich kenne das ja nicht anders.
Nö. Aber eher mit Konkurrenz oder eher mit großer Solidarität oder mit beidem?
Wie meinst du das jetzt, Konkurrenz und Solidarität?
Naja, dass man bei 10 auch so sagt, hey, ich will meinen Teil haben. Das meinte ich mit Konkurrenz, dass da so ein bisschen...
Mein Vater war ja schon immer selbstständig, hat auch damals für ein Theater gearbeitet, Film, Fernsehen und so. Der hat auch mal gute Aufträge gehabt, hat so 3, 4 Angestellte gehabt. Es hat schon funktioniert und wir haben uns als Kinder auch keine Gedanken gemacht, wie das Essen auf den Tisch kam. Das war einfach da. Wie gesagt, wir haben hier draußen gewohnt, eine Klinik, hat ein großes Haus mit einem großen Grundstück. Und wir haben da, wie gesagt, die Äppelbäume hingen auch voll unter der Birnenbaum. Also wie gesagt, zu essen waren wir noch da. Aber wie gesagt, ich als Kleinster, wie gesagt, wenn mein Bruder sich den Teller da voll geknallt hat, so mit den dicken Kartoffeln und ich kicke, oh, dann muss ich genauso voll haben. Dann habe ich mir den Teller genauso voll gemacht. Du hast, mein Bruder hat den hintergeknallt und ich habe dann noch, weiß ich, eine Stunde an dem Teller gesessen und dann versucht, da runterzuwürgen. Wa? Und habe mir gedacht, naja, die sind schon spielen gegangen und ich habe dann auch noch an meinem Teller gesessen. Weil es war dann halt Fressneid halt, ne? Aber war halt so. Aber wie gesagt, ansonsten eine gute Kindheit, kein Problem.
Und haben Sie damals schon mit diesen Materialien, die fürs Flechten so wichtig sind, eigentlich viel zu tun gehabt oder kam das wirklich erst später?
Nee, ich habe schon früher in der Schulzeit, in der Ferien bei meinem Vater dann Ferienarbeit gemacht und dann habe ich da schon das gemacht, was ich, wie gesagt, mit 13, 14 schon machen konnte halt. Ne? Ein paar Sessel abwickeln oder so, oder weiß ich, die Nägel aus der Ritzen holen mit einem Magneten und einsortieren und dann, wie gesagt, Material sortieren und sowas alles. Und dann, wie gesagt, habe ich bei ihm dann immer eine Ferien mit der Arbeit. Früh morgens mit auf Arbeit gefahren und abends wieder zurück. Er hat ja seinen Laden gehabt in der Friedrichstraße da oben. In der Klinik haben wir gewohnt. Da sind wir jeden Morgen dann um 5 Uhr los. Und dann um 7 Uhr hat er angefangen und um 16 Uhr Feierabend. Ne? Ganz normal.
Ihr Großvater hat quasi diese Korbmacher-Generation begründet. 1918 haben Sie den noch kennengelernt?
Oder? Nee. Mein Opa habe ich gar nicht kennengelernt. Nee. Also nur auf Bilder, weiß ich, wie er aussah. Aber ansonsten habe ich den nie kennengelernt.
Gab es mal so einen Moment oder gibt es den jetzt, zu sagen, also in dritter Generation, sage ich mal, in diesem Beruf tätig zu sein und eigentlich auch den gleichen Namen und gleichen Laden zu haben, auch wenn das, man kann ja jetzt vielleicht drüber streiten und sagen, irgendwie, naja, ich habe mich dann schon selbstständig gemacht, das ist nicht identisch der gleiche, der Laden. Und trotzdem ist es ja so ein in dritter Generation eigentlich mehr oder weniger am gleichen Ort was zu tun. Das ist ja durchaus eher ungewöhnlich in unseren Zeiten. Also gibt es da dieses Traditionsbewusstsein? Spielt das eine wichtige Rolle?
Nein, Unterbewusstsein glaube ich schon. Aber so wie gesagt, ich bin nicht so familienbezogen, dass ich jetzt sage, das muss jetzt alles Familie sein oder so. Ich bin so mehr auf so mein eigenes Ding. Ich will im Prinzip meine Sachen machen und im Prinzip die Korbmacherei so ein bisschen so dieses Frischeren bringen, das Moderne, also nicht diesen Abklatsch weg davon, dass Korb nur immer einen Nutzen haben, also einen Gegenstand haben muss, den man hier brauchen kann. Weil Korb kann auch Kunst sein halt. Ne? Du kannst so Kunstgegenstände stellen, die man einfach sich nur ansieht und nicht nur, wie gesagt, ich habe die große Frau gemacht hier, die einen Landespreis gestaltet Handwerk gewonnen habe. Dann kommen die alle einmal rein, die ist 2 Meter groß, 30 groß. Dann sagen die immer, oh, ist das ein Strandkorb oder ist das ein Schrank oder so? Ich meine, nee, das ist einfach nur zum Ansehen. Kannst den umlegen, kannst den rinkrabbeln, kannst du vielleicht das Bett benutzen. Aber eigentlich ist das nur eine Skulptur.
Da haben Sie 2001 diesen Landespreis für, jetzt wissen Sie genauer, wie der hieß. Für gestaltendes Handwerk
bekommen. Handwerk von Berlin gewonnen, genau. Da haben 136 Leute, also 136 Handwerker mit dran teilgenommen. Mit von Goldschmiede, Schneider, also alle durch Designer. Und ich habe dann, wie gesagt, da den ersten Preis abgeräumt. Habe da 21 D-Mark halt noch Preis jetzt abkassiert und ja, war okay, war gut.
Wo kam dieses Interesse auch her oder würden Sie sagen, ich möchte auch was mit Kunst machen. Also ich möchte dieses Handwerkliche oder diese Materialien auch in so einen Kunstkontext stellen.
Naja, das wird dann irgendwann wird das langweilig, wenn du jetzt immer wieder das Gleiche machst. Du machst aber einen Einkaufskorb oder einen Wäschebehälter oder ein Tablett. Da passiert ja nichts mehr. Ne? Also wie gesagt, du starkst das auf, flechtest es rum und schon ist der Artikel fertig. Aber du kannst das Material ja nicht an deine Grenzen führen, wo du sagst, wie weit kannst du das biegen? Wann fängt das an zu brechen? Oder was für Form kannst du überhaupt gestalten mit diesen Materialien? Ne? Und da versuche ich schon, das Material ans Äußere zu bringen, wo man sagt, weiter geht's halt nicht. Das fängt an zu brechen, mehr Bögen kannst du nicht machen. Und das ist, wie gesagt, beim Flechten ist es so, wenn du jetzt irgendeinen Bogen erreichen willst, musst du immer 10 cm vorher schon wissen, willst du rausflechten, willst du reinflechten und dementsprechend musst du 10 cm vorher schon immer anfangen rauszuflechten, um das Ergebnis näher zu kriegen, auf den Punkt zu kommen, wo du überhaupt hin willst, auf die Maße. Ne? Und das ist halt das Schwierige daran. Ne? Und dann, wie gesagt, so von rinnen und gleich wieder raus zu flechten, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also diese Form. Und gerade so eine Skulptur, wie ich sie geflochten habe, diesen Frauenkörper, auch so mit diesen Ansätzen von den Armen und den Achsen unten, das ist so schwierig. Und dann mit diesem dicken Material, ich habe da so Klopperrohr genommen, damit macht man eigentlich Teppiche aus Klopfer. Und das ist so ein hartes Material, dass du das kaum biegen kannst halt, ne? Also beim Flechten, weil es eben so hart ist. Ist so dick und so hart, aber ich habe das halt hingekriegt und war eine gute Geschichte.
Haben Sie sich das überwiegend selbst beigebracht oder ist es dann schon so, dass Sie das bei Ihrem Bruder gelernt haben?
Nein, ich habe da Fülle von meinem Bruder schon ein bisschen abgekickt, aber wie gesagt, zum Anfang hat man ja nicht die Idee, um was Künstlerisches zu machen. Mein Bruder hat das schon immer gemacht, ne?
Das Künstlerische,
und aber wie gesagt, man lernt einfach nur den Grund erstmal und dann hat man eigentlich ja nicht die Fähigkeiten, so eine Kunst zu machen. Dafür hast du vielleicht einen Kopf, das zu machen, aber das wird nichts, weil da wächst man halt drin. Irgendwie kommt das dann, macht dann irgendwann mal Klick und dann flechtest du irgendwas und sagst, oh ja, ist genau das, was dir im Kopf vorgestellt. Das ist auch dann so gelungen, wie man das haben will. Weil es am Anfang macht das Material mit dir, was will und nicht du mit dem Material, was du möchtest. Ne?
Und sehen Sie sich eher als Künstler oder als Handwerker?
Eigentlich betet.
Kunsthandwerker?
Naja, Kunsthandwerker ist ein abgedroschener Name von der DDR-Zeiten, glaube ich. Ne? Hatten wir ja so anerkannter Kunsthandwerker, der DDR hieß es früher. Oder Künstler im Verband der Bildenden Künste. Wie gesagt, ich bin eigentlich betet und fühle mich auch als betet. Mal ein bisschen Kunst, mal ein bisschen normal, wie gesagt, Handwerk machen. Aber eigentlich, sag ich mal, selbst einen schönen Spruch, ne? Von Handwerk kann man sich zur Kunst erheben, vom Fuschen nie. Ne?
Da muss ich jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Da
habe ich gar nicht Zeit. Den Spruch, den habe ich im Laden zu stehen gehabt. Also man muss den Handwerk erst verstehen oder können, um Kunst machen zu können. Klar machen viele Kunst, aber die machen die handwerklich nicht technisch richtig halt. Ne? Das sieht zwar aus, aber wenn man genau hinkickt, naja, dann muss man schon also die Augen ganz schön schnell zumachen, weil wenn man das sieht, wie krumm und schief manchmal was geflochten ist oder unsauber geflochten ist halt. Ne? Und wie gesagt, wir haben auch gerade, wie gesagt, uns im Osten hier oder überhaupt, Deutschland hat ja einen hohen Anspruch an, wenn sie auch Möbel bauen halt, ne? Und wenn ich das sehe, was aus China und Asien alles so an Möbel hier rüberkommt, das ist alles nur oberflächlich zusammengetackert, das hält ja auch halt nicht ewig. Und wenn wir, wie gesagt, früher einen Korbsessel hier gebaut haben, der hält wie vom Großvater, der hält 50, 60, 70, 80 Jahre. Ne? Setz dich mal heute auf einen IKEA-Stuhl drauf und kick mal, ob der noch 80 Jahre hält. Ich glaube nicht.
Haben Sie selber ausgebildet?
Ich habe selber ausgebildet, habe 3 Leute ausgebildet, zuletzt meine Tochter. Aber im Beruf ist keiner geblieben. Ne? Also die haben immer ja was anderes gemacht.
Macht Sie das ein bisschen traurig?
Naja, traurig nicht so hart, weil wie gesagt, ich hätte auch noch ein paar ausgebildet, aber in der Korbmacherei auch so bin ich schwierig halt. Ne? Weil man hat, früher haben wir erste Lehrjahr, zweite Lehrjahr, dritte Lehrjahr, alle in einer Klasse gehabt. Oben in Lichtenfels war so eine Schule, das ist immer noch die Schule. Und da konnten die das alle zusammen lernen. Jetzt haben sie keine eigene Klasse mehr. Da stecken sie die Lehrlinge in diesen bestehenden Klassen drin. Die haben immer so 10 Lehrlinge im Jahr. Und dann lernen die das, weiß ich, immer im Mai und immer im Herbst so für 6 Wochen mit. Und den Rest müssen die Lehrlinge sich alleine beibringen. Bloß, welcher Lehrling, weiß ich, wenn der frisch von der Schule kommt, bringt sich die Theorie alleine bei. Kein Mensch halt, ne? Und ich kann das nicht nur in Praxis machen, ihm beibringen, dafür bin ich ja verantwortlich, kann ihnen jetzt aber nicht nur die Theorie beibringen. Das ist nicht meine Aufgabe. Also das ist schwer jetzt, also Korbmacher zu lernen. Also eigentlich bei Handwerksmeistern geht das nicht mehr, wenn du nur oben richtig in Lichten fällst. Und deswegen gibt es auch so wenige vielleicht, man weiß es nicht. Also wir würden schon bestimmt mehr lernen.
Wie viele Korbmacher gibt es denn noch in Berlin?
Und in Berlin? In Berlin gibt es mich jetzt noch als Korbmachermeister. Dann haben wir noch eine Blindenwerkstatt, das ist noch eine Korbmachermeisterin, die hat bei mir mal gearbeitet. Dann haben wir noch meinen Bruder, der ist jetzt krank geworden, der gibt jetzt auch seinen Laden auf. Und dann habe ich noch meinen Neffen und der ist, macht auch nicht mehr allzu viel. Und dann haben wir noch, glaube ich, in Schöneberg einen und trebt nur noch einen, der noch ein bisschen rumwurbelt. Aber Korbmachermeister war ich jetzt eigentlich der Einzige in Berlin.
Das heißt, Sie haben also mal eine Gesellenprüfung gemacht und dann irgendwann den Meister ganz klassisch noch? Und
ganz klassisch noch. In 5 Jahre habe ich einen Meister gemacht, weil ich musste zwischendurch ja noch 1,5 Jahre zur Armee. Ja. Ich war ja schon 26, kurz von 27 haben sie mich zur Armee gezogen und dann habe ich den A-Teil schon fertig gehabt und beim B-Teil haben sie mich dann erstmal 1,5 Jahre zur Armee geschickt und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich halt 5 Jahre gebraucht, um die Meisterheit zu machen. War aber verpflichtet, einen Meister zu machen, das hätte ich mich nicht selbstständig machen dürfen. Ne? Also früher brauchtest du einen Meister, um dich selbstständig zu machen. Heute kannst du ja bloß auf dem Einkaufskorb schlafen und dann kannst du dich ja selbstständig machen.
Zur Armee sind Sie dann nicht so viel, bevor dann die Mauer gefallen ist, also sag ich mal so grob 2 Jahre.
Wenn ich 1,5 Jahre
oder 1,5 Zeit. Genau, aber sozusagen am Ende der Armeezeit war es gar nicht mehr so lange, bis dann die DDR sozusagen auch aufhörte zu
existieren. Das ist richtig, ich bin 5. November 86 bin ich zur Armee gegangen und bin in 88 wiedergekommen, im Frühjahr.
Wie haben Sie denn diese Zeit 88, 89 erlebt?
Naja, war schon spannend, alle sind so abgehauen, alle sind so weggerannt und man ist dann halt geblieben. Dann hat man ja auch mal so überlegt, also sagt man, du hättest ja mehr Material, wie gesagt, wir hatten ja Materialknappheit zur Ostzeit, wir haben ja das alles zu, also im Prinzip ja, wir hatten eine Angestellte gehabt und so viele Angestellte, wie du hast das Material zugewiesen gekriegt. Du konntest nicht einfach nicht mehr Material kaufen. Ne? Und gerade Importe wie Pettichrohr und Stuhlrohr, das hatten wir ja kaum gehabt. Ne? Ich hatte früher meine Kunden gesagt, was sie brauchen. Dann sind so, habe ich denen die Adresse gegeben, drüben in West-Berlin und sind so rübergefahren nach West-Berlin oder Verwandte und haben das Material mitgebracht. Dann habe ich denen den Stuhl geflochten, weil wir hatten das Material zu Ostzeiten ja auch nicht, um die Stühle zu flechten. Also man musste das Material sich irgendwie über Umwege organisieren halt. Ne?
Und war die Selbstständigkeit Ihres Vaters was Sie eher positiv gesehen haben oder eher vielleicht so, es gab immer auch so seitens der Partei oder sowas manchmal auch so Gängelungsversuche, weil Selbstständigkeit.
Ja, wir waren halt Kapitalisten. Korbmacherei oder die Korbmacherei, da gab es, glaube ich, 3 staatliche Firmen, mehr gab es gar nicht. Und die anderen waren alle, wie gesagt, selbstständig. Also heute würden sie Kapitalisten so sagen, war ja du zu Ostzeiten, warst du halt ein Kapitalist, weil du ja im Prinzip ja Leute ausgebeutet hast. Ne? Du hast ja deine Angestellten ausgebeutet, du hast sie für dich arbeiten lassen. Und die gab es ja zu DDR-Zeiten, weil es ja halt eine Gemeinschaft halt. Ne? Jeder hat für jeden gearbeitet, war jedenfalls die Idee, sagen wir mal so.
Ja, auf die Praxis kommen wir vielleicht nachher noch und auch das, wie es sich heute anfühlt und welche vielleicht auch Gemeinschaftsaspekte verloren gegangen sind in einer unheimlichen Individualisierung unserer Gesellschaft heute. Aber jetzt hören wir erst noch mal ein zweites Lied, und zwar Geboren um zu leben von der Band Unheilig, des Sängers Del Graf. Warum haben Sie dieses Lied mitgebracht?
Ja, ich finde die Stimme ganz gut und finde das Lied auch super schön und wie gesagt, passt auch zu mir.
Ich denke so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit.
Geboren, um zu leben, der Band Unheilig. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und Fred Jakob. Einer der wenigen Korbmachermeister, die es noch gibt in Berlin, beziehungsweise eigentlich gibt es sie nicht mehr in Berlin, sondern jetzt in Wandlitz. Es gibt einen Artikel über sie im Tagesspiegel, da kommt auch die Formulierung der Prinz von der Winz vor. Sie haben in der Winzstraße 42 Jahre lang ihr Geschäft gehabt. Wie ist das? Haben Sie sich ein bisschen gefühlt wie der Prinz von der Winz?
Naja, ich glaube, den Namen habe ich mir aber selber gegeben. Ja, es hatte auch noch ein Reporter da gewesen, der hat einen Artikel über mich geschrieben und der wusste nicht, was er jetzt für eine Überschrift nehmen sollte für den Artikel. Da habe ich gesagt, naja, ich bin ja hier der Prinz von der Winz. Und da hat er gesagt, was, der Prinz von der Winz? Und der hat sich gut, und das ist ein cooler Überspruch. Und da hat er den dann auch als Titel genommen.
Gibt es noch so ein, ich fühle mich auch einfach der Winzstraße im Besonderen oder vielleicht im Prenzlauer Berg im Allgemeinen doch recht zugehörig und sehe vielleicht auch mit einem weinenden Auge, wie stark der sich verändert hat?
Naja, ich war ja der Älteste hier in der Straße gewesen, der sozusagen Laden hatte und ich habe die alle kommen und gehen gesehen und naja, irgendwie, wie gesagt, wenn man 42 Jahre in denselben Ort ist, dann hat man schon so ein bisschen Verbundenheit, ne? Aber ich bin ja meistens nur zur Arbeit drin. Ich habe ja schon seit 28 Jahren, wohne ich ja schon draußen in Wandlitz. Bin da jeden Tag reingefahren in die Stadt und nach Feierabend komme ich gleich wieder raus. Also ich war eigentlich nicht so oft in der Stadt unterwegs, außer liefern natürlich. Aber so viel haben wir da nicht unternommen. Also nicht so viel, mal im Kino hier, ganz selten. Aber so waren wir eigentlich nicht so oft in der Stadt.
So ein Gefühl wie, ich nenne jetzt als Beispiel mal, es gab ja mal von Wolfgang Thierse dieses Zitat, dass am Prenzlauer Berg dann, wenn die Leute anfangen, ihre auf Schwäbisch so ihre Weckle zu bestellen oder sowas, irgendwie, das ärgert mich ein bisschen, dass die in so großer Zahl dann das so dominieren. Gab es so ein Gefühl von, da kommen so viele, Sie haben ja am Anfang auch gesagt, die haben dann ihren Latte Macchiato in der Hand und finden das dann irgendwie schick, im Prenzlauer Berg zu sein, aber irgendwie ist das eigentlich nicht das, was ich so am Prenzlauer Berg gemocht habe. Also dass es so ein Gefühl gibt, die Veränderung ist ziemlich stark im Prenzlauer Berg und irgendwie nicht ganz so in eine Richtung, die mir so gefällt.
Naja, wie gesagt, einfach also im Moment so anstellen, da finde ich ja nicht so prickelnd mit ihren Fahrradstraßen und wisst ihr gar nicht, da kann man nicht mal unten liefern fahren und ja, das wird schon alles so ein bisschen kompliziert jetzt so mit ihren ganzen hier Döns, was sie da machen. Aber wie gesagt, die Schwaben und so, man muss immer mal zwei Seiten sehen. Ne? Die haben ja auch viele kaputte Stühle mitgebracht, ne? Die man reparieren kann, ne? Weil da drüben im Westen ja auch schon wenig Korbmacher gab. Und da habe ich natürlich provoziert worden halt, ne? Dass die das gebracht haben. Und wie gesagt, da ist ja auch Geld drin gekommen, ne? Aber so im Moment, wie das alles so, im Moment die Stimmung so ist, das ist halt nicht so schön. Wa? Und wenn man vielen so hört, sagen sie auch alle, naja, die wollen doch ja nicht die Stadt wieder verlassen, wa? Weil das einfach nicht mehr der Prenzlberg ist, wie sie sich den erhofft haben, ne? So mit Handwerkern und dit und hier und Lehnen und da. Und das ist einfach halt nicht mehr. Ne? Hast du, wie gesagt, jetzt haben Kaffee, Nudelschneiderei, Barbershop, naja, und wisst ihr Geier, was man alles jetzt nur hat. Aber viele Büros halt nur noch. Aber so das Ganze, was wir früher alles hatten, dass die Künstler da überall gelebt haben und ihre Ateliers hatten und sowas, hast du alles nicht mehr.
Wie sehen Sie denn die Zukunft Berlins?
Ich wüsste es nicht. Ich fühle mich draußen jetzt ganz wohl und ist da schön so. Und wie gesagt, man kann in Berlin fahren, kann da liefern fahren, die Stadt ist schön voll, stehst du schön in Stau. Naja, die wird immer voller halt, ne? Die Straßen werden halt voller, ne?
Hat das Handwerk aus Ihrer Sicht noch eine Zukunft in Deutschland?
Ja, denke schon. Wieso Handwerk wird immer gebraucht und wieso, mit einem Roboter wirst du kein Dach decken können, ne? Oder weißt du, kannst du bestimmt auch deine Wasserleitung nicht reparieren oder ein Elektrokabel ziehen und eine Steckdose anklemmen. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, bis vor dann der Roboter kommt und das alles machen kann, ne? Und einen Korb flechten. Ich denke mal, der Roboter würde ganz schön aufwendig sein, um einen Korb flechten zu können, ne? Ob sich das denn rechnet, auch mit einem Roboter so einen Korb herzustellen, ist dann auch die Frage, ne? Weil die Materialien ja so unterschiedlich reagieren, ne? Mal weich, mal harten Faden. Und das müsste so sensibel sein, dass der das dann erkennt. Oder wenn man Faden reißt, dann den neuen alten Faden rauszuziehen, den neuen Faden reinzusetzen. Ich denke mal, das wird schwierig.
Aber hat dann das, was sie machen, noch eine Zukunft? Oder ist es eigentlich eher so wie IKEA ist unschlagbar und die naja, Leute...
Die werden ja nicht alle auf dem Plastikmöbel sitzen, oder?
Na, die machen ja auch Holzmöbel. Also IKEA naja, ist jetzt auch gut, ein Sinnbild für industrielle Produktion, sage ich mal.
Naja, gut, ich meine, die Metabau wird ja jetzt auch schon auf dem Webstuhl hergestellt und die schrägen Fähne vielleicht nicht bei anderen. Aber die Handarbeit, die wird nicht aussterben, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Kunst und Handwerk sind ja oft, würde ich sagen, eher unterschiedliche Milieus. Also wie man miteinander redet, worüber man redet. In welchem Milieu fühlen Sie sich denn wohler?
Na, eigentlich nur Handwerk. Ja, aber wie gesagt, künstlerisch, naja. Wie gesagt, ich mache ja Kunst und stelle mir auch selber Kunst hin, die ich selber geflochten habe, aber die lässt sich ganz schlecht verkaufen. Ne? Weil beim Korb ist jetzt so, du hast immer so diesen Öko-Anspruch, so ach, Korb ist Öko. Ne? Die denken ja nicht, dass das wirklich Kunst sein kann. Ne? Kommen wir wieder auf das gleiche Thema. Aber ist halt so, da habe ich auch meine Figur jetzt genommen, die habe ich jetzt schwarz lackiert, dass es nicht mehr so aussieht, gleich wie Korb auf den ersten Blick, sondern ich hätte ja auch aus ein bisschen Metall geflochten sein können oder sonst was. Ne? Aber wie gesagt, die Kunstrichtung ist halt schon schwer hinzukommen, halt, ne? Denke ich. Da musst du denn nicht auch gut vermarkten können oder irgendeinen haben, der den mal kauft und dann wollen sie das alle haben, weil er das gekauft hat. Ich denke mal, das ist schon eine schwere Geschichte. Und Handwerk, wie gesagt, mit einem kaputter Stuhl, bist ein kaputter Stuhl, der muss irgendwann mal repariert werden. Oder die schmeißen den weg und kaufen sich halt einen neuen. Halt, ne?
Wie ist denn jetzt in Stolzenhagen? Fühlt sich's ganz anders an? Die leben da ja schon lange, aber...
Nö, da fühlt sich nicht anders an. Wie gesagt, ich habe ja da schon 28 Jahre gewohnt. Und das Arbeiten, das macht Spaß. Draußen sitzen und dann Apfelbaum, wenn die Sonne scheint, das ist schon was anderes, als wenn man in so einer dunklen Werkstatt, kalten Werkstatt sitzt da und dann nur begafft wird als Außerirdischer. Nee, das ist schon schön. Und wie gesagt, die Kunden kommen auch rausgefahren und wie gesagt, wir haben ja da draußen alles, Wald, Wiesen, Wasser. Die können sich ja dann auch mal am Wochenende da vorbeikommen und dann mal da durch die Gegend fahren halt, wa? Oder Bahnen fahren oder sonst was. Schon schöne Gegend.
Wie wichtig ist Ihnen eigentlich dieses Material, also dieser Stoff, Weide oder Binsen oder eben Rattan, wie fühlt sich das an? Also könnte es auch irgendwie, könnte auch ein chemisches Ding sein, das wäre auch egal. Also
gibt es ja. Ne? Gibt es ja jetzt PVC, die ganzen PVC-Möbel, die überall auf der Terrasse stehen oder so, ne? Die werden ja alle mit PVC geflochten. Na, für mich ist ein PVC ein totes Material, das lebt einfach nicht, ne? Und da geht auch der Weichmacher, wenn die Sonne reinkommt und so, geht auch der Weichmacher raus. Das heißt ja auch nicht so langlebig. Denken sie alle, dass es langlebig ist, ist es aber nicht. Naturmaterial, das ist einfach anders. Da hast du, wie gesagt, einen weichen Faden, einen harten Faden, der kann auch mal brechen. Und was ein normal, wie so ein PVC-Faden, den flechtest du da drin, da, wie ein Stück Gummi. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist einfach, das lebt nicht. Und hat ja auch die gleiche Stärke. Es ist ja nicht, wie gesagt, ist nicht dasselbe.
Sie vorhin gesagt haben, irgendwo das hat dann so diesen Öko-Anstrich und wird dann eher so nicht als Kunst gesehen. Wie ist denn bei Ihnen der Öko-Begriff besetzt? Eher so, ach, die Ökos? Oder eher so, die Öko-Naturmaterialien ist doch eigentlich was Tolles? Also eher positiv oder eher so ein bisschen, naja, wechselhaft?
Nee, Naturmaterial ist schon was Gutes, ist schon positiv oder so. Wie gesagt, wir wohnen ja auch im Lehmhaus, ne? Wir haben ein Fachwerkhaus, das ist mit Lehm und das ist ja auch alles Natur, ne? Also wie gesagt, das... Ich finde Natur schon schön. Also ich kann, wie gesagt, mit Plastikdöns nicht anfangen. Halt. Und ich glaube auch nicht, dass das Plastik irgendwann hier die Natur ersetzen wird. Weil, wie gesagt, das Bewusstsein ist ja auch schon wieder da, dass wieder mehr auf Holz und Naturmaterialien gesetzt wird. Halt, ne?
Und das Handwerk, zumindest das, was Sie gemacht haben, irgendwie Prenzlauer Berg, aber ich denke schon in anderen Bereichen auch, ganz schön auf dem Rückzug ist, dass die Leute eher ihr Geld für anderes ausgeben wollen. Ist das für Sie eine Entwicklung, wo Sie sagen, ach, das sehe ich schon mit Sorge, also was das auch gesellschaftlich vielleicht heißt, ja, ist nicht mehr bereit für das, was andere machen, entsprechend Geld auszugeben oder so?
Naja, die Wertschätzung für ein Handwerk ist im Moment sowieso nicht so da, wie gesagt, dass Sie sehen, ich habe Flechtkurse gemacht, da kamen dann die Leute an und haben dann auch mal einen Korb geflochten und nach 4-5 Stunden hatten sie dann den Boden fertig und dann haben sie gesagt, ja, ich sagte, es ist aber schon 15 Uhr, wir haben noch eine Stunde, müsste langsam fertig werden, 16 Uhr ist Feierabend. Da warte, ich habe ja gerade mal den Boden fertig. Ja, wie lange dauert denn hier so ein Korbflecht? Naja, das macht halt Arbeit, das sieht man nicht mal, wa? Was für Arbeit das macht. Und dann haben sie halt ihr Bewusstsein gekriegt, haben gesagt, was, so viel Arbeit macht ein Korb und bei Ikea verkaufen sie den für 10 Euro? Wie funktioniert das halt? Ne? Das hat auch einer mit einer Hand gemacht, ne? Für 10 Euro. So ein Korb herstellen. Ne? Und dann ist halt das Bewusstsein wird dann halt ganz anders, weil wenn sie dann selber mal was geflochten haben, selber mal sehen oder einen Stuhl geflochten haben, dann denken die, so ein Stuhl flechte, wie 6-8 Stunden flechte, dann sitzen die 3 Tage dran und haben den immer noch nicht fertig. Ne? Und dann sehen sie erstmal, dass du viel arbeiten musst, um dein Geld zu verdienen halt, ne? Und dass du auf diesen Preis halt kommst, um das alles zu erwirtschaften halt. Ne? Und das ist natürlich schon schwer. Und da ist das Bewusstsein denn schon bei denjenigen, die das mal gemacht haben, wird denn anders. Ne? Aber wie gesagt, die meisten, wie gesagt, die jetzt damit nichts zu tun haben oder so, die werden das wohl nicht hinkriegen, dem Bewusstsein so für den Handwerk.
Wie stark hat denn eine Maschinisierung oder auch vielleicht inzwischen eine Digitalisierung in das, was Sie tun, Einzug gehalten?
Naja, maschinell geht ja eigentlich denn nur, wie gesagt, die Meterware, die sie herstellt auf dem Webstuhl, aber irgendwie muss die ja auch verarbeitet werden. Ne? Die muss ja auch irgendwie rennen und sie kannst du im Moment auch nur per Hand. Ne? Also du kannst da nicht nur Maschine reinsetzen da, und dann wird das da rein gekloppt, das wird immer noch per Hand gemacht halt. Ne? Also du kannst zwar maschinell zuarbeiten mit Maschinen, aber das ganze Objekt oder das ganze Produktfertigen maschinell, das ist halt noch nicht drin. Ne? Und wie gesagt, ich bilde mir nicht ein, dass er jeweils einen Korb so mit einem Computer flechten werden oder mit einem Roboter. Computer geht ja sowieso nicht, aber mit einem Roboter flechten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Welche sind denn so die Projekte im künstlerischen Bereich vielleicht, die Sie jetzt noch so vorhaben?
Oh, mal abwarten, mal sehen, was da so noch kommt. Wie gesagt, ich bin da ganz offen, was die Leute so an mich rantragen, was sie gerne so gemacht haben möchten. Und ich selber habe im Moment jetzt kein großes Kunstobjekt im Kopf, das ich jetzt durchsetzen möchte. Da bin ich im Moment noch entspannt. Ich muss erstmal, wie gesagt, so ein bisschen da draußen erstmal meine Sachen da basteln. Und da ist immer noch ein bisschen was zu tun. Wissen Sie, am Haus haben sie immer was zu basteln.
Ich glaube, es war irgendwie so ein großer Korb fürs Deutsche Theater oder sowas noch in der Mache. Ist der inzwischen fertig?
Staatsoper, ja.
Staatsoper?
Für die Staatsoper habe ich noch einen Korb geflochten. Die haben mir die Stelle rausgeliefert, das Metallic-Stell, das habe ich umflochten und das ist ein Ballonkorb gewesen. Also nicht so groß wie ein Ballonkorb, ein bisschen kleiner. Ja, und der wird dann irgendwann auf der Bühne stehen in der Staatsoper und wird dann da nach oben und unten fliegen. Ja, den habe ich schon fertig. War mein erster Auftrag, den ich draußen angefangen habe zu machen. Nee, der ist schon abgeholt.
Gibt es andere Produkte von Ihnen in Hotels, in Institutionen, in Museen? Sie haben ja für verschiedene dieser Bereiche auch gearbeitet, wo Sie sagen, auch die finde ich schon so, dass ich stolz drauf bin.
Naja, für Museum habe ich ein bisschen was gemacht. Und ich habe in Hamburg für ein Altener Museum habe ich 5 Skulpturen gemacht, habe ich einen Fisch gemacht, einen großen Kugelfisch. Dann habe ich einen Oktopus gemacht, dann habe ich einen Seestern gemacht und eine große Muschel gemacht. Und die hängen jetzt im Eingang oder vielmehr auf dem Treppenhaus hoch, wenn sie da oben in ihre Wunderkammer gehen. Und wie gesagt, ein Altener Museum. Und die bleiben da, haben sie ja gekauft, die haben sie ja bestellt bei mir. Und das sind schon schöne Sachen. Das ist natürlich stolz, wenn man da langläuft und sieht dann so seine Sachen denn da hängen. Das macht schon was, ja.
Die sind jetzt 66, Sie haben vorhin mal angedeutet, bis 92 wollen Sie arbeiten. Wie wichtig ist Ihnen Arbeit?
Arbeit ist wichtig. Ich brauche das einfach. Wie gesagt, ich kann nicht zu Hause rumsitzen, ich bin kein Rumsitzer. Ich kann auch nicht, wie sich mal einen Film kicken, aber da stehe ich auch schon zwei, dreimal auf. Also ich bin nicht so jeder Rumsitzer und oh, lange Urlaub, das ist auch alles nicht für mich. Wie gesagt, ich kann mich daran noch nicht erinnern, dass ich jemals richtig lange Urlaub gemacht habe. Wie gesagt, ich weiß davon nicht. Ich war dann wohl nicht bei. 2-3 Tage und dann 4 Tage und dann ist aber auch schon Schluss. Vielleicht schaffe ich das ja mal, weiß ich. 3 Wochen Urlaub zu machen oder so. Aber ich, keine Ahnung. Mir reicht es immer gleich wieder zu meiner Arbeit. Außerdem, die Leute warten ja auf ihre Sachen, die wollen sie auch fertig haben.
Und ist es eher eine Einzelkämpferarbeit eigentlich, die Sie machen, würden Sie sagen? Oder gibt es viel, wo so klar ist, es ist kollegial? Oder wir machen zusammen zum Beispiel ja ein...
Mit Kollegen zusammen?
Ja, mit Kollegen zusammen.
Nee, eigentlich meistens halt Einzelsachen. Jeder macht so für sich so seine Sachen. Außer, wie gesagt, die Skulptur, die wir da gebaut haben jetzt für das Europäische Museum. Aber das hat ja dann hier, Olaf Holz Apfel hat das ja angeleiert. Jeder hat so sein Segment in diese Skulptur gemacht. Das ist nachher eine fertige Skulptur, aber jeder hat sein Segment halt in dieser Skulptur geflochten halt. Ne? Und man sieht das auch von der Handschrift her. Jeder hat eine andere Handschrift, eine andere Flechtart, wenn man sich damit auskennt. Man erkennt die Artikel von den anderen Kollegen irgendwie raus, weil jeder immer so seine eigene Handschrift hat halt, ne?
In der Winzstraße, da kann ich mich dran erinnern, obwohl ich nicht so oft da gewesen bin, gab es vor Ihrem Laden, glaube ich, so einen Korb Fisch.
Der hängt da noch, aber meine Vermieterin möchte doch gerne, dass ich den bis zum Ende des Juni den noch abmontiere. Ja, dann muss ich das wohl machen, sonst ist er wohl ganz unglücklich. Ich hätte ihn ja hängen lassen. Wie gesagt, die Kunden und die Anwohner, die wollten eigentlich, dass ich den Fisch hängen lasse. Der hängt da schon 40 Jahre und der gehört irgendwie da zu der Windstraße. Die Kinder sehen das sofort, wenn der weg war. Wenn ich den mal runtergenommen habe, haben die gesagt, oh, der Fisch ist weg, wo ist der Fisch hin? Und wenn die hingegangen haben, sich immer wieder gefreut. Also wie eigentlich ist das so ein, ja, wie so ein Wahrzeichen hier von der Windstraße schon geworden. Aber wie gesagt, sie möchte den weghaben. Da muss ich mich wohl fügen und den wegmachen. Ich möchte ja hier mir kein Ärger einhandeln.
Wer ist denn jetzt in Ihrem Laden?
Im Moment weiß ich das nicht, was da drin ist. Da sollen angeblich eine Künstlerin oder mehrere Künstlerinnen kommen. Die wollen dann Malkurse machen. Und ich weiß nicht, wer da nachher richtig reinkommt. Also wie gesagt, im Moment steht da noch leer und soll renoviert werden.
Gibt es Momente, wo Sie denken, oh, ich möchte wieder zurück?
Nee, gar keinen Fall. Es ist so gut da draußen, so schön ruhig. Nee, früh morgens mit dem Hund Gassi gehen, über die Wiese laufen, nee, das ist schon schön. Und dann, wie gesagt, du hast ja nicht mal den ganzen Stau jeden Tag, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, durch die Stadt duddeln und so. Und was das an Zeit und Sprit auch kostet, war da hin und her zu fahren, um die gleiche Arbeit zu machen, die ich jetzt auch machen kann. Ne? Und das hätte ich eigentlich 10 Jahre früher schon machen sollen.
Und wenn Sie unterwegs sind, dann hauptsächlich, um Möbelstücke oder sowas eben auszuliefern? Ja,
liefern.
Oder
genau. Also ich hole dann ab und liefere das und so, dann muss halt durch die Stadt. Aber wie gesagt, da habe ich mir jetzt immer einen Tag in der Woche, wo ich dann mal hinfahre, immer hin, abholen, liefern. Und dann reduziert man halt diese Fahrten halt, dass man mehr arbeiten kann und fleißig ist halt, war für die Gesellschaft.
Dann wünsche ich für die Verbleibenden, bis 92 sind es noch 26 Jahre.
Hast du aber gut gerechnet?
Ja. Also für die verbleibenden 26 Jahre nicht nur die physische Kraft dazu, sondern auch den Spaß am Arbeiten, weil das ist ja auch was Schönes. Also wenn jemand sagt, ich arbeite gerne.
Ich arbeite gerne. Und was sind 26 Jahre? Wenn ich überlege, ich habe 42 Jahre jetzt im Laden gesessen und wie gesagt, die sind wie im Flur verjagt. Also ich kann mich ja nicht erinnern, dass ich weiß ja nicht, wo die Jahre geblieben sind. Das ist so, zack, waren die weg. Also wie gesagt, kann mir auch nicht vorstellen, dass ich schon 66 bin. Also wie gesagt, für mich ist das nicht vorstellbar in meinem Kopf. Das ist nur eine Zahl.
Herr Jakob, herzlichen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Das war das Gespräch auf Radio 3 heute mit Fred Jakob, Korbmachermeister. Erst oder sehr lange im Prenzlauer Berg, 42 Jahre lang, inzwischen in Stolzenhagen, Ortsteil von Wandlitz. In dritter Generation, also sozusagen einer der wenigen Korbmachermeister, die es überhaupt noch gibt in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Matthias Bertsch. Sie können das Gespräch gerne nachhören auf ARD Sounds oder auf der Homepage von Radio 3. Und wir hören noch ein letztes Lied von den Pudis nochmal, Wenn ein Mensch lebt. Das habe ich ausgesucht, weil Sie gesagt haben, ein drittes Lied ist mir irgendwie zu anstrengend. Habe ich ein gutes Lied ausgesucht nach Ihrem Geschmack?
Oh ja, von den Pudis, so geht. Kann man machen.
Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt,